Gendergerechte Gesundheit. Ein ganzheitlicher Begriff, der Wohlbefinden sowohl auf physischer, sozialer, psychologischer als auch materieller Ebene umfasst und diesen in einen geschlechtsspezifischen Kontext setzt. Wo gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf gesellschaftlicher Ebene? Welche Lebensbedingungen finden Frauen aktuell immer noch vor? Wie würde eine gendergerechte Gesundheit konkret für Frauen aussehen? Und was braucht es in diesem Zusammenhang für Männer? Diese Fragen und mehr beantwortet Lisa Rücker, Vorsitzende des Fachbeirats für gendergerechte Gesundheit des Gesundheitsfonds Steiermark in dieser Sonderfolge von Gendergerecht und fair Krisen bewältigen. Wir sprechen darüber, was es braucht, um gängige Rollenmuster zu durchbrechen, warum eine andere Verteilung von Lasten in der Gesellschaft nötig ist und weshalb die richtige Einstellung und Haltung wesentlich ist, um Dinge nachhaltig zu verändern. Viel Freude bei diesem Gespräch. Ja, liebe Frau Rücker, ich freue mich sehr, Sie heute in dieser Ausgabe sozusagen von Gendergerecht und fair Krisen bewältigen begrüßen zu dürfen und dass wir heute, ja, ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Gespräch um das Thema gendergerechte Gesundheit miteinander führen dürfen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch auf das Gespräch. Danke für die Einladung.
Gendergerechte Gesundheit ist ja ein sehr weiter Begriff. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Wichtig ist mir, dass wir unterscheiden zwischen Medizin und Gesundheit, weil Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern ein ganzheitlicher Begriff ist. Und da kann man sich auch anlehnen an die WHO-Begrifflichkeit. Es geht nicht nur um eben die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch um ein gesamtes Wohlbefinden, um eine psychische, physische und ich nehme an auch eine materielle Versorgtheit im Sinne von, dass man sich sozial und sicher aufgehoben. Also um mehr als die medizinische Frage, hat man jetzt eine Diagnose, muss man das behandeln. Und wenn man es gendergerecht erörtert, dann wissen wir jetzt schon lange, dass wir einerseits über Jahrzehnte keine Daten gendergerecht vorliegen hatten, ja, und dass sich daraus dann ergeben hat, dass bestimmte medizinische Zugänge oder Behandlungsformen oder auch Krankheitsbilder oder auch Lebensformen nicht betrachtet wurden, die geschlechterspezifisch sind, wie zum Beispiel, dass eben Frauen womöglich andere Belastungen im Leben haben, weil sie eben Mehrfachbelastungen haben, weil sie Care-Aufgaben übernehmen und damit nochmal andere Stressfaktoren im Leben haben wie Männer oder dass man ganz banal in der Medizin eben festgestellt hat, dass lange nur an Männern erprobte Medikamente zum Einsatz kommen und man sozusagen die Norm des Mannes für Frauen oder auch für Kinder als Medikamentenration sozusagen zum Beispiel angewendet hat, was teilweise auch zu Fehlbehandlungen führte oder zu Fehldiagnosen, weil man halt feststellte, dass ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt sich bei Frauen anders ankündigt als bei Männern. Und das hat es erst in den letzten Jahrzehnten gegeben. In den letzten 10, 15, 20 Jahren gibt es einige wichtige Schritte in dem Bereich, wo stärker darauf Rücksicht genommen wird, dass die geschlechtsspezifischen Lebensbedingungen, Lebenszusammenhänge, die Sozialisation, aber auch der Körperbau aufgrund der biologischen Geschlechtlichkeit Unterschiede birgt und man deswegen auch unterschiedliche Zugänge braucht, aber vor allem eben auch unterschiedliche Daten.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, hat gendergerechte Gesundheit eigentlich eben, wie Sie gesagt haben, mit vielen verschiedenen Bereichen auch zu tun, also nicht konkret auf die medizinische Ebene herunterbrechbar sozusagen, sondern viele verschiedene Bereiche und das eben auch auf die Geschlechter spezifisch eigentlich auch gesehen. Was sind denn das für konkrete Bereiche, wo man eigentlich auch immer noch Unterscheidungen zwischen den beiden Geschlechtern findet?
Naja, es gibt ja 2, 3 interessante Aspekte, wo so deutlich unterschieden wird und wo man sieht, dass es eine gesellschaftliche Dimension hat und strukturell bedingt ist und weniger medizinisch bestimmt ist. Der Umgang mit Depression ist so etwas, dass eben Frauen wesentlich öfter auch als depressiv eingestuft werden, wenn sie Überlastungssyndrome haben, die vielleicht anders zu bewältigen wären durch andere Möglichkeiten im Leben, andere Verantwortungsschwere, die viele Frauen tragen. Oder man weiß inzwischen eben auch, dass beim Schmerzempfinden Frauen weniger ernst genommen werden als Männer, weil man Frauen mehr Schmerz zuordnet, beziehungsweise sagt, die können gebären, die können mehr Schmerz aushalten. Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch kulturell unterschiedlich geprägt, aber vor allem auch zwischen den Geschlechtern. Da gibt es jetzt viele unterschiedliche Beispiele, wie Frauen und wie Männer oder wie unterschiedliche Geschlechter im Blick auf sie wahrgenommen werden. Und der Gesundheitsaspekt ist, welche Lebensbedingungen finden Frauen vor? Und da wissen wir aus der aktuellen Gesundheitsstudie des Bundes, aus dem letzten Gesundheitsbericht, Frauengesundheitsbericht, dass Frauen zwar immer noch länger leben, eine längere Lebenserwartung haben, aber länger davon am Ende des Lebens auch erkrankt sind und schwerere Verläufe haben. Im Alter. Dazu kommt der Faktor Armut. Dass Frauen öfter davon betroffen sind im Alter, zeigt auch, dass sie mehr betroffen sind vom Pflegebedarf. Also da gibt es unterschiedliche Kriterien, die sich dann entwickeln, weil Frauen unterschiedliche Leben, gängigerweise unterschiedliche Leben immer noch führen als Männer.
Das bedeutet, es macht auf biologischer Ebene durchaus Sinn, zwischen den beiden Geschlechtern zu unterscheiden, weil jetzt beispielsweise Medikamente ganz anders wirken aufgrund von hormonellen Einflüssen und so weiter. Aber in vielen, vielen Bereichen, wo wir eigentlich noch mit Ungleichheiten konfrontiert sind, sind das eigentlich eher gesellschaftliche Prägungen oder Strukturen oder Systeme, die dazu geführt haben, dass es zu diesen Ungleichheiten kommt und nicht unbedingt aufgrund des Geschlechts alleine gesehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also gerade der soziale Status. Ich war gestern auf einer Tagung in Wien zum Thema Frauengesundheit und Armut. Und wir sehen, dass das Thema Gesundheit, Zugang zur Gesundheit, zur Gesundheitsförderung, genauso wie zu Gesundheitsinformation, aber auch zu gesundheitlicher Versorgung, auch vom sozialen Status abhängt. Und nachdem wir immer noch eine extreme Geschlechterschieflage haben, viel mehr Alleinerzieherinnen von Armut betroffen sind, Frauen über 60 ganz massiv von Armut betroffen sind, der Pensionsgap-Tag war erst vor 2 Tagen, 40% Unterschied beträgt. Damit sieht man, wenn der soziale Status ein schlechterer ist, dass der Zugang zu Gesundheit, zu einer gesunden Lebensführung, ob das jetzt gute Lebensmittel ist, ob das Bewegung ist, ob das Zugang zu Informationen ist, was mir gut tut, aber eben auch in einer Medizin, die inzwischen sehr stark auf Wahlarztbasis funktioniert, dass hier Unterschiede einfach aufgrund des sozialen Status gegeben sind und wir immer noch eine Geschlechterschieflage haben im Bereich der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Und das spielt sich eindeutig hier auch wieder.
Wie würde denn eine gendergerechte Gesundheit für Frauen konkret ausschauen?
Ich denke, es geht ums im Vorfeld eben bei den Daten gendersensibel unterwegs zu sein, wesentlich mehr die Lebensbedingungen zu berücksichtigen. Das würde ich generell sagen, also im Umgang mit einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung, ja, gehört dazu, einen interdisziplinäreren Blick zu entwickeln und sie nicht nur sozusagen wieder rein den diagnostisch-medizinischen Bereich herauszuholen, sondern ich stelle mir vor, dass in einem Erstgespräch, wenn jemand neu zu einer Allgemeinmedizinerin oder einem Allgemeinmediziner kommt, dass eben auch die Lebensumstände befragt werden, dass herausgefunden wird, unter welchen Dingen leiden diese Personen, welche Dinge stärken diese Personen, welche Rollen erfüllen sie im Leben. Ja, sind es einsame Personen, sind es Personen, die eingebettet sind, sind es Personen, die viel Verantwortung übernehmen für andere Menschen und wenig dafür Anerkennung bekommen. Also sind es Menschen, die, ich sage mal, die Drecksarbeit der Gesellschaft machen und damit schon einmal einen Status haben, der weniger Würdigung erfährt als jemand, der Topmanager ist. Also ich glaube, dass solche Dinge zu erheben wären und da sieht man dann oft und nicht immer, aber oft sicherlich auch die Unterschiede aufgrund der Sozialisation, der Lebensbedingungen, die unterschiedliche Geschlechter vorfinden. Heißt aber nicht, dass sich das rein auf Männer und Frauen betrifft, sondern eben intersektional zu betrachten ist, ob es jetzt einen ethnischen anderen Background gibt, ob es einen sozialen Status gibt, einen Bildungsstatus, aber auch die Frage, wie unterschiedlich die Lebensbedingungen sind, wenn man in einer diskriminierten Gruppe lebt oder nicht, ob man jetzt behindert ist, ob man einer Identität angehört, einer anderen Hautfarbe oder ob man einer geschlechtlichen Identität angehört, die trans ist und nicht so anerkannt ist. Also Diskriminierungserfahrungen spielen natürlich eine ganz große Rolle in Bezug auf den gesundheitlichen Status, auf das gesundheitliche Wohlbefinden, aber auch auf die gesundheitliche Entwicklungsmöglichkeit.
Das bedeutet eigentlich, dass eine gendergerechte Gesundheit ja nicht unbedingt mit dem Gender, also mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern eigentlich eher eine individualisierte Gesundheit sein sollte. Das heißt, eigentlich berücksichtigt es die Lebensbedingungen dieser Person, um dann zu schauen, wie wirkt sich das auch auf ja das körperliche und mentale Befinden sozusagen von dieser Person auch aus.
Genau. Und was ist im Leben, wo kann man im Leben diese Personen auch ansetzen? Weil für die einen ist die Möglichkeit, mehr in Bewegung zu gehen, ein Zugang. Für andere ist es ganz undenkbar. Also ich glaube, denkt man, dass man da wirklich von der Diagnosestellung her schon mal ganz anders anfangen kann, wenn Menschen mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen. Aber es geht ja lange davor los. Es geht darum, sich selbst in den Mittelpunkt stellen zu lernen. Ja, Menschen, die ganz viele Care-Aufgaben übernehmen, schauen immer zuerst auf alle anderen, ja, bevor sie auf sich selbst schauen. Das heißt, eine andere Verteilung von Lasten in dieser Gesellschaft, dass die Kinderbetreuung besser ausgebaut ist, dass Männer mehr Verantwortung übernehmen in der Kindererziehung, dass in der Pflege gute Löhne bezahlt werden, damit dort unterschiedliche Geschlechter auch eine Rolle übernehmen und das nicht nur wieder an den Frauen biegt. Oder auch in einer Dienstleistungsgesellschaft, dass diese Dienstleistungen, die ja so in der Corona-Krise so deutlich geworden sind, auf die diese Gesellschaft so viel mehr angewiesen ist, dass da eine andere Anerkennung hergehört, damit klar ist, dass Menschen als Vollwertige in dieser Gesellschaft teil sind. Und das macht sie gesunder. Das macht bessere Voraussetzungen, als wenn man nicht als vollwertig anerkannt wird.
Sie haben sie gerade auch angesprochen, also es wäre auch meine Frage gewesen, welche Strukturen oder Systeme es denn eigentlich dafür brauchen würde, damit man wirklich eine gendergerechte Gesundheit ermöglichen kann.
Ich finde, diese Ansätze, die es jetzt gibt im Bereich des Public Health Ansatzes, Public Health ist ein stärkerer auf sozioökonomische Faktoren und soziologische Fragestellungen eingehender Gesundheitsbegriff, der eben Rahmenbedingungen mit berücksichtigt, dass hier gute Ansätze sind, dass wir im Sinne einer guten Versorgung die Zusammenwirkung unterschiedlicher Disziplinen stärker brauchen. Es braucht dort neben der Ärztin braucht es auch einen gleichwertigen Zugang zu einer diplomierten Krankenpflegekraft. Wie zum Beispiel, ich finde diese Idee ganz gut mit diesen Gemeindeschwestern, die aus Dänemark kommt, oder auch diese Gesundheitszentren für Primärversorgung, die jetzt die Möglichkeit bieten sollen, dass dort auch eine Sozialarbeiterin gleich vor Ort ist und dass die auf Augenhöhe interdisziplinär zusammenschauen, zusammenarbeiten. Das ist einer der wichtigsten Ansätze, die wir eben als Möglichkeit sehen und die noch viel stärker gefördert gehört. Noch ist es so, dass hier eine Hierarchie versucht wird, aufrechtzuerhalten, die aber nicht gerechtfertigt ist, weil eben unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen sind und es nicht reicht, einfach nur ein Pflaster zu kleben.
Jetzt haben wir ja schon länger über das Thema geplaudert. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist denn Ihr persönlicher Zugang dazu? Also warum ist es Ihnen so ein Anliegen, hier etwas zu bewegen bzw. etwas zu verändern?
Ich habe ziemlich lange, fast 20 Jahre in der feministischen sozialen Arbeit gearbeitet, bin dann in die Politik gewechselt, habe eine Zeit lang Kommunalpolitik gemacht, war unter anderem auch für Gesundheit zuständig in der Stadt Graz. Und bin inzwischen wieder im Feld, also ich bin wieder draußen, arbeite wieder in diversen Kontexten, hauptsächlich auch im Frauenkontexten und habe diese Rolle als Vorsitzende dieses Fachberates für gendergerechte Gesundheit gerne übernommen, weil ich gerne, wie soll ich sagen, Leute zusammenbringe und die einen Diskurs gerne anstifte, der eben über Disziplinen hinweggeht. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir einen Fachberat beisammen haben, der mit unterschiedlichsten Perspektiven ausgestattet ist. Wir haben unterschiedliche Generationen drinnen, wir haben inzwischen auch zwei Männer drinnen, wir haben Leute, die sich auskennen bei Jugendmenschen, die sich auskennen mit rechtlichen Fragen, also wir haben auch die Arbeiterkammer mit drinnen, wir haben die Klinik vertreten, wir haben die Ärztekammer vertreten, aber wir haben eben auch die Marienambulanz zum Beispiel mit drinnen oder Leute, die aus der Männerberatung kommen oder eben aus einem Public Health Ansatz, der nicht automatisch nur medizinisch zu sehen ist. Das heißt, oder die Universität haben auch mit drinnen. Das heißt, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und aus dem heraus das Land Steiermark ein bisschen zu begleiten in Bezug auf die Maßnahmen, die gesetzt werden. Inzwischen kann man auch sagen, dass die aktuelle Gesundheitspolitik auch einen starken Frauen- und Mädchenschwerpunkt noch einmal eingeführt hat. Das sehen wir durchaus auch als einen der Verdienste von uns. Und der andere Verdienst war eben, dass wir letztes Jahr diese Corona-Auswertung versucht haben, sehr interdisziplinär über diese Tagung zu machen und dies wieder zurückspielen wollen als Information, damit man zukünftig Krisen gendergerechter und fairer bewältigen kann, weil man weiß, man setzt auf einer ungleichen Gesellschaft auf und solche Krisen sollen nicht dazu dienen, diese Krisen noch zu verschärfen, sondern umgekehrt könnte man daraus lernen, was man im Vorfeld schon besser machen kann. Zusammen, die wir alle ehrenamtlich versuchen, ein bisschen beizutragen zu mehr Gendergerechtigkeit, ist nicht nur unser Beitrag, aber wir versuchen immer wieder auch den Finger in wunde Punkte zu legen beziehungsweise Ideen einzubringen. Das ist unser Anliegen und das ist auch mein Anliegen, rechtzeitig zu reagieren und nicht zu warten, bis Feuer am Dach ist.
Ja, ich glaube, der Weg ist auch sehr schön, weil eigentlich gezeichnet ist durch viele verschiedene Standpunkte oder verschiedenen Zielen, die man irgendwo auch angestrebt hat. Und man hat dadurch auch irgendwo einen schönen Blick auf das Ganze, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man wirklich was bewegen möchte, dass man sozusagen nicht aus einem Feld kommt, sondern eigentlich viele verschiedene Orte, Menschen und Strukturen und Systeme kennengelernt hat und dadurch dann einfach einen guten Blick auf das bekommen hat. Jetzt haben wir gehört, okay, Krisen zeigen immer etwas auf und wir können uns entscheiden, in welche Richtung wir uns bewegen und hoffentlich bewegen wir uns in die Richtung, dass wir was daraus gelernt haben und mehr oder weniger neue Wege beschreiten. Jetzt ist so meine Frage, was bräuchte es denn für die Zukunft, damit man wirklich eine gendergerechte Gesundheit für alle ermöglichen kann?
Naja, du brauchst einfach eine Gesellschaft, in der tatsächlich die patriarchalen Strukturen aufgebrochen werden. Weil letztlich liegt vieles, das, was wir jetzt, unter dem wir jetzt leiden, liegt an einer Machtverteilung, die nach wie vor belohnt, wenn man, ich würde mal sagen, wenn man sehr viel an sich rafft, sehr viel Ausbeutung betreibt, wenn man auf Kosten anderer lebt. Und dafür braucht es gegenüber eines patriarchal funktionierenden Gesellschaft, die von oben nach unten denkt und die immer von oben nach unten auch schlechtere Bewertung gibt, die alles andere abwertet, was nicht diesem Ideal entspricht, einer sogenannten, ich sage jetzt männlichen Logik, das müssen nicht nur Männer ausfüllen, es gibt Männer, die sind so oder so betroffen vom Patriarchat, viele Männer erkennen zum Glück inzwischen, dass es ihnen nicht nur gut tut, es gibt auch viele Frauen, die es tragen, aber es gibt eine Machtgefälle, das dazu führt, dass die einen gut leben auf Kosten der anderen und die anderen diese Kosten tragen. Das sind eben die Menschen, die in diesen schwer ersetzbaren Bereichen und Branchen arbeiten. Das sind die Care-Arbeiterinnen und eine Caring-Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der Fürsorge im Zentrum steht, hat ein anderes Gefälle. Da schaut man mehr aufeinander, da geht es mehr um Solidarität. Und es hätten auch mehr davon, weil eine patriarchale Gesellschaft natürlich ihre Kosten bringt. Und wir wissen das auch über die Männergesundheit. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Frauengesundheit, sondern eben auch mit Männergesundheit und sehen, dass der Preis sehr hoch ist in einer solchen Logik, des immer leisten müssen, viel leisten müssen, des niemals weinen dürfen, des keine Schmerzen empfinden dürfen, des nicht leiden dürfen, im Sinne von immer stark sein müssen, dass solche Männlichkeitsbilder beschädigen. Ja, das sehen wir auch an Männergesundheitsdaten, die inzwischen da liegen. Und deswegen ist diese gendergerechte Datenaufbereitung so wichtig, um beide Seiten zu sehen. unter diesem System leiden nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und deswegen ist das Aufbrechen dieser Logik einer der wichtigsten. Da arbeiten ja schon viele dran, viele lange Jahre. Aber es gibt immer wieder auch andere Strömungen, die sagen, es ist alles gut, wie es ist. Also wir bleiben da dran und es werden viele an verschiedenen Orten und Stellen weiter für mehr Geschlechtergerechtigkeit sich einsetzen müssen. Da geht es um Fachbereiche, da geht es um die Politik, da geht es aber auch um Medizinerinnen, Ärztinnen, Sozialarbeit, um den ganzen Bereich, in dem man mit Menschen konfrontiert ist, hier auch genderbewusster und gendersensibler zu agieren, um sich bewusst zu machen, man kann Lagen verbessern oder man kann Lagen auch verschärfen. Ja, also sich immer zu überlegen, ob ich jetzt zu einer gerechteren Arbeitsteilung beitrage oder damit womöglich was manifestiere. Das ist ein schönes Beispiel, das wir in der Sozialarbeit auch wieder verwenden. Wie gehen wir auf Frauen und Männer zu, die mit Kindern befasst sind? Ja? Adressieren wir wieder alle Verantwortung für das Gesundwerden des Kindes an die Mutter? Ja? Oder nehmen wir auch die Väter in ihre Verantwortung? Das ist ein unterschiedlicher Zugang, der einfach wichtig ist, dass wenn jetzt ich bei der Ärztin bin und über ein krankes Kind mit der Ärztin rede, dass nicht nur die Mutter adressiert wird, was sie jetzt beitragen soll, damit das Kind, sondern dass der Vater genauso in eine Rolle genommen wird. Das wäre ein genderbewusster Zugang, der sichert, dass man nicht wieder die alten Muster verstärkt und damit womöglich alte Schieflagen, die auch nicht gesund machen.
Das bedeutet, es braucht sozusagen ja nicht nur auf gesellschaftlicher, systemischer Ebene Veränderung oder eine sehr, sehr große Veränderung, sondern eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, ja auch auf individueller Basis. Das heißt, wir alle, ob wir jetzt als DienstleisterInnen, als MedizinerInnen oder im Gesundheitsbereich tätig sind oder sozusagen am anderen Spektrum uns befinden, das heißt PatientInnen sind, braucht es ja da auch eine neue Herangehensweise oder vielleicht auch eine andere Art, damit umzugehen, um vielleicht auch hier eine Bewegung zu ermöglichen. Das heißt, was kann man denn auch auf individueller Ebene tun, damit man da vielleicht dazu beiträgt, eine gendergerechte Gesundheit mehr im Alltag oder auch in der Gesellschaft zu implementieren durch unsere eigenen Handlungen?
Ich denke, es geht immer auch um die Haltungen und wie ich die Dinge sehen will und das Herstellen von Transparenz und sichtbar machen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, das diskutieren wir jetzt auch gerade in Bezug auf die Grundversorgung in den Zentren der Primärversorgung oder Gesundheitszentren, wie sie in der Steiermark genannt werden, dass es wichtig ist, diese Daten, die man dort erhebt, ja, genau daraufhin wieder auszuwerten und zu schauen, okay, was bedeutet es, wenn ich in einem bestimmten Bezirk, in einer bestimmten Region lebe, wenn höhere Arbeitslosigkeit habe in einer bestimmten Region oder höhere Anteil von Mindestpensionistinnen, diese Zusammenhänge herzustellen. Das wäre eigentlich die Kunst. Das heißt, es bräuchte eigentlich eine wissenschaftliche Begleitung auch von diesen neuen Ansätzen, um zu sehen, dass man, wenn man eine andere Brille aufhat, die ich im Primärversorgungszentrum wahrnehme, dass hier dieses Zusammenspiel auch besser dokumentiert werden kann und damit auch die Datenlage nochmal deutlicher macht, wie die Unterschiede wirken, gesundheitlich wirken. Da kann jede beitragen, die in diesem Bereich politische Entscheidungen trifft, Rahmenbedingungen, die Finanzierung entscheidet und so weiter. Dann individuell, wenn man jetzt ansetzt bei der Betreuung und Begleitung von Menschen in Richtung mehr Gesundheit, dann geht es eben genau darum, wie ich es zuerst beschrieben habe, bestimmte Rollenmuster nicht zu verstärken, sondern immer wieder dabei zu unterstützen, Rollenmuster zu durchbrechen. Weil dieses immer wieder in die alten Muster gehen, ist das, was auch ich würde mal sagen, genderbedingten Gesundheitsschwierigkeiten hervorruft. Ja, also zu viel Stress, zu viel mitdenken müssen. Wir wissen ja inzwischen, dass Frauen, die viel Care-Leistungen erfüllen, nicht nur körperlich sehr angespannt sind und zeitlich wahnsinnig unter Druck. Sie müssen ja ständig auch dieses Management im Kopf betreiben. Ja, das heißt, du hast ständig den Gedanken, hat jetzt das Kind die Jause, ist jetzt der Arzttermin einzuhalten. Also dieses Managen im Kopf hat man inzwischen sehr interessante Untersuchungen, macht noch einen zusätzlichen Stressfaktor, der überhaupt nicht gesehen wird bisher. Und ich denke mir, dass da wichtig ist, wenn man schon mit Personen konfrontiert ist, die ich würde mal sagen, am Zahnfleisch zu mir kommen, weil ich eben eine Gesundheitsversorgerin bin, stärker zu hinterfragen, das habe ich zuerst schon beschrieben, stärker zu hinterfragen, welche Lebensbedingungen und wie kann in diesen Lebensbedingungen geschraubt werden und was braucht diese Person für Entlastung und Unterstützung, damit sie ihren Alltag gut bewältigen kann, um damit gesundheitsfördernde Bedingungen zu haben. Also dieses den Blick zu schärfen und wir haben immer gesagt, die Genderbrille aufzusetzen, auch zu sehen, dass Lebensbedingungen aufgrund der Geschlechterverteilung und der Machtverteilung sich unterschiedlich auswirken. Oder eben auch Männer zu nehmen und sie zu entlasten und zu sagen, hier ist ein Ort, wo sie auch einmal sich gehen lassen können, hier ist ein Ort, wo sie auch einmal sich, ich soll einmal sagen, ausschütten können, wo sie einmal schwach sein dürfen, das auch einmal, diese Orte zu bieten. Also dieses rausgehen können aus den Rollennormen, die schon sehr eng machen.
Ich glaube, dass das ein schöner Schlusssatz auch ist, einfach aus diesen Rollen herauszusteigen und eigentlich eine Gleichwertigkeit zwischen allen Menschen zu gewährleisten, weil letzten Endes ist es ja genau das. Wir unterscheiden nicht zwischen irgendwelchen Geschlechtern oder Zugehörigkeiten, sondern wir sind einfach alle Menschen und ich glaube, auf das soll es hinauslaufen.
Das wäre die schöne Vision, genau.
Liebe Frau Rücker, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ja, für diese interessante Herangehensweise. Ich hoffe, dass sich auch viele ZuhörerInnen was mitnehmen können davon für sich selber und auch für ihre Art und Weise, wie sie vielleicht ja, ihre Arbeit gestalten und wie sie durchs Leben gehen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke vielmals.